2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast feierte am 20. April seinen 50. Geburtstag, spielte für Scharnhausen, Pfullingen und Neuhausen in der ersten Handball-Bundesliga. 2021 trainierte er die Frauen von Bittigheim und seit April 2022 ist er Nationaltrainer der Frauen. Herzlich willkommen, Markus Gaugisch. Ja, herzlich willkommen, Markus Gaugisch. Erstmal nachträglich noch von unserer Seite alles Gute zum runden Geburtstag. Es ist ja für dich ein bisher auf der einen Seite spannendes Jahr, aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Nicht nur, dass du den runden Geburtstag feierst, sondern du hast auch die Qualifikation zur Europameisterschaft errungen mit deiner Mannschaft, die im Winter stattfinden wird in diesem Jahr 24, beziehungsweise dann auch die Quali für Olympia. Wie groß ist diese Vorfreude oder diese Freude generell bisher in diesem Jahr, all diese Sachen errungen und miterleben zu dürfen?
Ja, zunächst erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich sehr, dass ich mit euch über solche Sachen quatschen kann. Es lief jetzt super. Die letzten zwei Wochen, in denen wir zusammen waren mit der Olympia-Quali und auch der davor geschalteten Europameisterschafts-Quali, das war eine runde Sache. Das lief echt stark. Das Team hat das super abgeliefert und den Lohn, Olympische Spiele zu erreichen oder dort dabei sein zu dürfen, das ist natürlich Wahnsinn. Glaube ich, für unsere Sportart oder für unser Team eine sehr, sehr gute Geschichte, die eben auch dem Frauenhandball helfen kann.
Jetzt hast du vor der Auslosung zu Olympia schon wir fahren dahin, um etwas zu gewinnen. Da ist sicherlich eine Medaille mit gemeint. Nach der Auslosung, willst du das revidieren oder sagst du ja, das Ziel ist immer noch Medaille?
Also das Ziel ist, das war ja eine lange Diskussion auch immer so in den letzten Jahren, wie geht man in so ein Turnier, egal ob das jetzt Olympische Spiele sind, ob das eine Weltmeisterschaft ist, ob das eine Europameisterschaft ist. Also ich finde grundsätzlich, wenn wir auftreten, dann wollen wir so weit wie möglich kommen. Und so weit wie möglich bedeutet immer, dass wir versuchen, um Medaillen zu spielen, dass wir endlich mal in dieses Halbfinale vordringen, was jetzt über eine längere Zeit einfach nicht gelungen ist. Und ich glaube, dass man sich dieses hohe Ziel auch setzen kann. Und wenn man sich selber prüft, dann ist ja das auch das Ausschlaggebende, nicht was von außen kommt, sondern das, was wir intern wollen, wie wir spielen wollen. Und natürlich ist der Weg schwer dorthin. Aber das sich nicht als Ziel zu setzen, würde ich jetzt sagen, das ist auch nicht der richtige Weg. Die Auslosung ist natürlich knackig, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man es eben auch so sehen, da habt ihr ja wahrscheinlich 100% viel mehr Erfahrung. Du musst sowieso den Großen schlagen. Also da gibt es keine Diskussion, ob das jetzt im Viertelfinale ist oder eben schon in der Vorrunde, um eine gute Ausgangsposition fürs Viertelfinale zu bekommen. Das ist, glaube ich, egal. Du musst einen dieser Top-Gegner schlagen, um eine Chance zu haben, ins Halbfinale zu kommen. Und das werden wir natürlich versuchen und dass dieser Weg über Lille unser Weg ist, den wir gehen wollen, das ist, denke ich, auch klar.
Aber denkst du nicht, dass du dann quasi der Mannschaft selber Druck damit aufbaust, wenn du sagst, dass wenn ihr euch die Ziele zu hoch setzt?
Ja, wir haben über diese Sache schon bei der Weltmeisterschaft gesprochen und ich finde, es hat eine gute Entwicklung gegeben. Es hat mir in Dänemark, Schweden und Norwegen Dezember super gefallen, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Frech, rotzig teilweise sogar, also gegenüber Kritikern. Mir gefällt das. Ich finde, die einzigen, denen wir Rechenschaft gegenüber schuldig sind, sind wir selbst. Wir prüfen, ob wir gut sind, ob wir nicht gut sind. Das Ergebnis ist natürlich das, was von außen eben betrachtet wird, aber das Wichtigste ist, dass wir überzeugt sind von unserer Qualität und das sind wir inzwischen.
Markus, du hast gesagt, großen schlagen. Was hat vielleicht in den letzten Spielen oder in den letzten Turnieren gefehlt, um großen zu schlagen?
Ja, wir hatten glaube ich, jetzt so Stück für Stück die letzten zwei Jahre eine Entwicklung, die noch nicht ganz fertig ist. Aber man sieht eben, dass die Erfahrung bei den Spielerinnen, die international unterwegs sind, einfach gewachsen ist. Wir haben jetzt Spielerinnen, die um das oder sogar letztes Jahr im Final Four der Champions League gespielt haben. Das sind so Momente, die helfen. Ich glaube, im Dezember war das Problem, dass wir sehr, sehr viele Spiele sehr gut angegangen sind und auch mental bereit waren, dort eine Leistungsgrenze zu kommen. Leider ist uns das im Viertelfinale nicht gelungen gegen Schweden. Das war schon brutal zu sehen, die erste Viertelstunde, wie wir dort eigentlich gut reingekommen sind, aber einfach dieses erlösende Tor nicht gemacht haben. Und sind wir da Stück für Stück einfach weiter zusammengeknickt und haben erst in der Halbzeit dann die Möglichkeit gehabt, wieder rauszukommen aus diesem Abwärtsstrudel. Und das sind so Lernprozesse, die wir brauchen. Und ich bin echt optimistisch, dass jetzt diese Olympia-Qualifikation auch nochmal einen Schritt gemacht hat, weil dort sind wir auch sehr stark unter Druck gewesen. Also du musst das in Deutschland reißen. Das ist klar, du hast zwei Gegner auf Augenhöhe und du hast den Druck, dich zu qualifizieren im eigenen Land, sogar noch mehr. Und damit sind sie super umgegangen, als jede Einzelne wusste, um was es geht. Und da gehören solche negativen Erfahrungen wie gegen Schweden im Dezember eben auch dazu.
Wenn wir das Schwedenspiel nehmen, was sind die, ich sag mal, Möglichkeiten, die du als Bundestrainer hast, um diese Leistungen stabiler abrufen zu können? Was gibt es da, was du, sind das Gespräche, sind das Trainingsinhalte?
Ich glaube beides. Also es ist zum einen geht es darum, dass wir als Trainerteam eine taktisch breite Basis generieren. Also wir sind ein Stück flexibler geworden. Wir haben uns damit beschäftigt, Dinge dann vielleicht mit weniger Freiheitsgraden dann auch noch in unser Playbook aufzunehmen, dass man, wenn man nicht diese Lockerheit hat, nicht diese Coolness hat, dass man dann vielleicht einfach über klare Strukturen, die noch fester sind als bisher, nochmal zum Erfolg kommen kann, um dann eben so einen Brustlöser dann eben auch zu erreichen. Das ist, glaube ich, das handballerische Werkzeug. Jede einzelne Spielerin oder als Team müssen wir eben auch daran arbeiten, dass wir in diesen Situationen wissen, was wir gut können. Also was sind Qualitäten, die wir gegen viele Teams schon gezeigt haben, dass wir die eben abrufen. Ich glaube, das ist sowohl im Mannschaftsgefüge wichtig, aber auch für jede Einzelne für sich diese Qualität eben sich bewusst zu machen und dann auch im richtigen Moment eben auf die Platte zu kriegen. Ja.
Wie war denn die Halbzeitansprache im Spiel gegen Schweden? Ist das eher entspannt oder wird da auch mal mit der Brechstange mal reingehauen?
In dem Moment hatte ich nicht das Gefühl, dass die Brechstange und Lautstärke das Richtige gewesen wäre. Also wenn du unsicher bist, dann auch noch drauf zu hauen, das hat sich in meiner Erfahrung jetzt nicht unbedingt immer ausgezahlt. Da gab es sicherlich andere Spiele, in denen ich wirklich laut war und auch mal komplett die Contenance verloren habe. Das passiert schon auch, aber in diesem Spiel war das nicht so, sondern wir haben einfach nach vorne geschaut und haben uns einen Plan für die zweite Halbzeit festgelegt, dass wir immer so in kleinen Stücken, in kleinen Schritten vorangehen, 30 Minuten Zeit, es war, glaube ich, minus 10, dass wir dann alle 10 Minuten 3 rankommen. Und dann stehst du eben in der letzten Minute eventuell auch so da, dass es nur noch 1 ist und hast dann nochmal eine Chance, sowas zu kippen. Aber wir waren auf einem guten Weg. Also die ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit haben wir auch dann diese plus 6 geschafft. Aber dann setzt du einen Ball daneben, kriegst den Gegenstoß und dann war natürlich endgültig die Messe gelesen.
Welche sind die Spielerinnen, auf denen die Last liegt? Kannst du da vielleicht ein paar Namen nennen und vielleicht deren Stärken?
Gut, wir haben natürlich unser Kapitänsduo mit Alina Kassels und Emily Bölk, die beide auch bei internationalen Topvereinen spielen. Also Alina hat im letzten Jahr den Schritt gemacht nach Metz. Metz ist eine der Mannschaften, die eigentlich immer um den Final Four-Titel in der Champions League spielen. International gut besetzt, super Struktur. Dort hat sie sehr, sehr viel Erfahrung gewonnen. Ist eine schlaue Handballerin, die auch Wenn Sie zum Beispiel, wenn wir so einen Spezialistenwechsel haben, mit ihr kannst du auf der Bank immer ganz klar sprechen, kommunizieren, was sind die nächsten Wege, was hat gut funktioniert, wo wollen wir als nächstes angreifen. Das sind Dinge, die Alina auszeichnen, also sehr, sehr hohe Spielintelligenz. Emily Börk war im letzten Jahr mit FTC Budapest, auch eine internationale Top-Mannschaft, im Champions League Final Four, hat da auch mit einem Buzzerbeater die dorthin geschossen. Also ist eine Spielerin, die eigentlich alles kann, sowohl im 1 gegen 1 Qualitäten hat, aber auch aus der zweiten Reihe werfen kann. Und was sie jetzt eben auch in Neu-Ulm in der letzten Woche gezeigt hat, im Innenblock, also eine wahnsinnig körperbetonte Arbeiterin, das war stark. Also das ist eigentlich ein Paket, das alles hat und aber immer noch Entwicklungsmöglichkeiten dann auch selber sieht. Und ich glaube, dass dann eben mit Xenia Smits in meiner Wahrnehmung eine der drei besten Abwehrspielerinnen der Welt in unseren Reihen spielt, auf jeder Position in der Deckung, sowohl defensiv als auch antizipativ wirklich brutal stark ist, die vorne eine super 1 gegen 1 Bewegung hat. Also die drei, das sind so die das Ganze führen mit ihren jeweiligen Qualitäten.
Welche Spielerin siehst du, die für die zukünftigen Turniere, ob jetzt Olympia oder dann die EM, in so eine Rolle reinwachsen kann? Weil wir brauchen ja die Breite, ne? Dass wir in der Breite noch mehr Qualität haben. Welche Spielerin hat da das Potenzial?
Ja, wir haben jetzt ja die sogar Viola Leuchter, die ist Jahrgang 2004, spielt derzeit noch in Leverkusen. Eine Spielerin, die wirklich eine wahnsinnige Qualität mitbringt, ist über 1,90 groß, hat eine super Athletik, kann aus dem Rückraum schon unfassbar gut und aus weiter Distanz oder aus großer Distanz werfen. Die hat sogar den besten Nachwuchsspieler-Award dann abgegriffen bei der Weltmeisterschaft. Das war im Vorfeld so nicht unbedingt erwartbar, dass sie uns viele gute Momente geben kann. Das hatten wir schon auf dem Schirm, aber dass das so stabil geht und auf diesem Niveau, das war echt überragend. Und leider hat sie sich am Ende des Turniers eben dann eine schwerere Knieverletzung zugezogen. Sie ist jetzt gerade erst wieder auf dem Weg zurück und ich hoffe, dass sie eben jetzt gut aus dieser Verletzung rauskommt, um dann eventuell im Sommer oder im Sommer einfach wieder auf dem Stand zu sein, den sie vorher hatte. Aber das ist eine Spielerin, die jetzt Stück für Stück wachsen kann, die sich an so Leuten wie Xenia Smits orientieren soll, was auch einfach Einsatzwille und Ausstrahlung angeht. Ich glaube, da hat sie ein paar gute Spielerinnen in ihrem Team im nächsten Jahr, wo sie sich eben weiterentwickeln kann.
Also du sprichst es gerade an, dass viele Spielerinnen auch international spielen. Also denkst du nicht, dass die deutschen Spielerinnen noch mehr ins Ausland müssen, um international zu spielen oder zumindest nach Bietigheim müssen, um dort internationale Erfahrung zu sammeln? Oder wie soll der Weg in Zukunft weitergehen?
Also ich glaube, man muss schon jeden Einzelfall anschauen. Wie weit ist die Spielerin gerade? Was sind Dinge, die sie in ihrem Verein gerade noch lernen kann? Was sind aber auch Dinge, die vielleicht als Baustelle in Anführungszeichen zu sehen sind? Also ich glaube, da muss man schon schauen, individuell jeden Einzelfall prüfen. Also prinzipiell zu sagen, Ausland ist alles besser, da halte ich jetzt nicht unbedingt was davon, weil man dort eben ja auch nicht überall die besseren Bedingungen hat. Es ist schon so, dass die Spielerinnen schauen müssen, wo kann ich zum einen mein Hobby, in Anführungszeichen, also das ist ja bei vielen dann gerade in der deutschen Liga, wo die finanzstarken Vereine nicht so breit gesät sind, wo können sie ihren Traum einfach leben, wo können sie unter professionellen Bedingungen arbeiten oder Handball spielen in dem Fall, also wo gibt es die Möglichkeit, mehrfach am Tag zu trainieren, wo kann ich mich voll darauf konzentrieren, muss nicht noch 30 Stunden arbeiten, damit ich meinen Alltag eben bewältigen kann. Das sind Dinge, die muss jede einzelne Spielerin eben für sich prüfen, muss sich da Rat holen. Und ich glaube, wenn diese Bedingungen dann zutreffen, dann geht das so Stück für Stück weiter. Und natürlich, wenn du gut bist, solltest du irgendwann mal diesen Schritt auch zu einem Champions-League-Verein machen. Derzeit ist es in Bietigheim die Mannschaft, die eben diesen einen Champions League Platz, den haben wir ja nur bisher, die den eben haben. Und ja, aber ich hoffe, dass das einfach jetzt über die Entwicklung der Liga eben auch für eventuell ein Zweiter irgendwann mal dazukommt, um das Ganze auch breiter zu fächern. Aber insgesamt, glaube ich, ist es wichtig zu schauen, auf welchem Stand bin ich, welche Trainingsbedingungen und Lebensbedingungen habe ich, um dann die richtige Entscheidung zu treffen.
Und wie viele Vereine haben schon professionelle Bedingungen? Also das heißt, dass sie Vollprofis sind? In Deutschland, ist das nur Bietigheim oder gibt es da noch andere Vereine?
Nein, wir haben schon Vereine, die auch diese Bedingungen eben auch stellen können. Klar, mit Dortmund haben wir eine Mannschaft, die den BVB eben auch als Grundlage hat, die da gute Arbeit machen. Thüringer HC über Jahre jetzt auch international dann in der European League dabei. In Blomberg hat es eine sehr, sehr gute Struktur. Also Trainingsbedingungen in der eigenen Halle, haben sie Kraftraum, haben dort eine Möglichkeit, auch tagsüber zu bleiben. Also wir haben da ein paar Vereine, die wachsen, und ich bin da auch echt guter Dinge. Wenn man auch sieht, was jetzt Bensheim Auerbach in diesem Jahr geleistet hat. In der Champions League sind sie weitergekommen, in der Champions League, in der European League in die Gruppenphase gekommen, haben da auch gute Mannschaften geschlagen, entwickeln sich auch Stück für Stück. Also das geht eben einfach mit sehr, sehr viel Herzblut und Stück für Stück langsam. Aber es wächst, und ich hoffe, dass da einfach noch mehr Vereine eben dazukommen.
Jetzt hatten wir Marc Schober zu Gast und er hat gesagt, dass ja nächste Saison die Nationalspielerinnen zusammengezogen werden unter der Woche und am Wochenende dann in die Vereine gehen und spielen. Was ist da dran und wie weit seid ihr da damit?
Also grundsätzlich geht es darum, dass man schauen muss, wie kann man den jugendlichen Mädchen eben eine Entwicklung so geben, dass sie leistungssportliche Bedingungen antreffen. Es ist, wenn man es jetzt männlich-weiblich vergleicht, eben nicht so, dass es flächendeckend diese Möglichkeiten gibt, wie sie es im männlichen Bereich eben vorzufinden sind. Also wenn man sieht, die Anzahl der Internate bei den Jungs, die ist einfach höher, die Trainingshäufigkeit ist flächendeckend einfach besser abgedeckt, und der DAB möchte eben auch versuchen, dort zu unterstützen, die Entwicklung der Jugendspielerinnen voranzutreiben, so dass man quasi Bundesstützpunkte aufbaut, eröffnet, um dort den Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, diese professionellen Bedingungen einfach schon früher zu genießen. Das heißt, man versucht, Schule und Trainingszeit abzustimmen. Das gibt's in Deutschland schon, aber eben nicht so viel. Und da wäre der DAB mit dem Bundesstützpunkt einfach nochmal ein Anbieter dieser Geschichte. Das heißt, die Spielerinnen können die Woche über super Trainingsbedingungen vorfinden, für individuelles Training, für kollektives Training auf gleichem Niveau. Also ich glaube, dass so eine Zentralisierung wichtig ist, weil man eben in einer Trainingsgruppe, in der man immer mit oder annähernd gleich guten, homogenen Trainingspartnern trainiert, mit einem Trainer, der wirklich auch jeden Tag in der Halle steht mit den Spielerinnen, dass sie dort besser werden können. Ja, mal ganz unabhängig davon, dass eine athletische Entwicklung einfach die kontinuierlich ist, unter Aufsicht, die quasi den entsprechenden Trainingsumfang in der Woche eben generiert, dass das erfolgsversprechend ist. Und ich hoffe, dass wir da eben unseren Teil dazu beitragen können, mit den Bundesstützpunkten dort möglichst vielen Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen und dann individuell sich gut auszubilden.
Was glaubst du am Idealzustand, welchen Einfluss du vielleicht hast, dann auch zu sehen, welche sind die Talente und wo müssen sie verbessert werden? Also sprich, eine enge Kommunikation mit den Mannschaften zu haben, um zu sagen, okay, wir müssten bei der Athletin mehr auf das achten und das. Ist das realistisch oder wie ist da dein Ansatz?
Also zunächst einmal müssen wir das anstreben und versuchen. Also ich versuche jetzt nicht nur, mich jetzt mit der Frauen-A auseinanderzusetzen, sondern ich versuche auch zu schauen, was ist im Jugendbereich Sache, wie sind da die Entwicklungen, welche Bedingungen herrschen davor, um einfach möglichst viel dort auch mitzubekommen und vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben. Also ich war jetzt zum Beispiel bei den Sichtungen der Jahrgänge 2009, 2010 bei den Mädchen im Norden und im Süden dabei. Und zum einen hat es richtig Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Lauter motivierte Mädels, die da Gas geben. Zum anderen ist es dann eben auch so, dass man mit den Trainern ins Gespräch kommt. Also ich selber natürlich mit unseren Nachwuchscoaches, also ob das dann Gino Smits ist oder Christopher Nordmeier, dass wir uns da im engen Austausch sind, damit man sieht, die Top-Talente aus der Jugend zu den Juniorinnen, dass sie dann eben möglichst schnell eben auf das Niveau kommen, dass sie auch an die Tür der A-Nationalmannschaft klopfen. Also da sind wir in einem wirklich kontinuierlichen Austausch. Und natürlich versuche ich so viel wie möglich dann eben auch weiterzugeben oder einfach ins Gespräch zu gehen mit den Landestrainern, mit den Vereinstrainern. Das ist schon viel, das ist klar. Deshalb wäre es auch gut, wenn man das in einer Zentralisierung einfach mit kürzeren Wegen ausstatten kann. Aber das sind so Dinge, die glaube ich, wichtig sind. Und wenn ich da meinen Beitrag leisten kann, dann versuche ich das natürlich.
Gibt es schon Stützpunkte, die das ab nächster Saison machen? Oder ist das alles noch in der Planung?
Das ist in der Planung. Die finalen Schritte werden jetzt eingeleitet. Das geht natürlich alles auch, muss gut durchdacht sein. Man hat viele Gespräche, die man führen muss. Und jetzt zum Beispiel in Stuttgart, glaube ich, ist man schon ziemlich weit, sodass man dort auch jetzt in den Endzügen ist, um an den Start zu gehen. Geht nicht alles von heute auf morgen, aber wichtig ist, dass man es anfängt.
Aber gibt es auch Vereine, die sagen, nee, wir geben unsere oder lassen unsere Spielerin unter der Woche nicht gehen, weil es ist ja, wenn sich da eine verletzt, dann ist es ja auf Kosten des Vereins.
Gut, das wird man sehen, wie sich das entwickelt. Es sind ja auch Vereine da, die gute Strukturen haben und die Spielerinnen auch weiterbringen. Also das ist ja auch das Thema. Es geht ja nur darum, oder es geht darum, dass man möglichst viele solche Standpunkte generiert. Und da sehe ich auch jetzt nicht, dass das gegeneinander arbeiten ist, sondern je mehr Angebote es gibt, desto höher muss die Qualität sein, dass sich Spielerinnen und Spieler für etwas eben entscheiden. Und ich glaube, dass wir da einfach miteinander arbeiten können. Also das heißt ja nicht, Standpunkt A hat alle und Standpunkt B hat gar niemand mehr, sondern die Spielerin wird sich gemeinsam mit ihren Eltern auseinandersetzen, wo gehe ich hin, wo kann ich mich weiterentwickeln und dann eine Entscheidung treffen. Aber wir wollen einfach von DHB-Seite da eine gute Sache aufstellen und hoffen eben, dass wir da unterstützend eben bei der Entwicklung der Spielerinnen erfolgreich sein können.
Jetzt gibt es dieses russische System von Moskau, die quasi die ganzen Nationalspieler zusammengezogen haben, um dort quasi täglich zu trainieren und dann in der Nationalmannschaft besser zu sein. Wäre das auch eine Option?
Das sind ja dann geht ja dann Richtung A-Nationalmannschaft. Also ich glaube, wir sind einfach in einer Struktur, wo du als Nationalmannschaft oder als Spitzenverband eben zusammen mit den Vereinen bei den A-Nationalspielerinnen ganz klar zusammenarbeiten musst. Du hast diese, ich will es gar nicht Zwänge nennen, sondern die Rahmenbedingungen sind, du hast Ligabetrieb, du hast internationalen Spielbetrieb und da musst du natürlich schauen, wie kriegst du dann die Nationalspielerinnen noch möglichst häufig zusammen für Trainingsmaßnahmen. Und das ist gar nicht so einfach. Ihr kennt das ja selber, ihr habt ein Champions League-Spiel im Land XY, am nächsten Tag fliegst du eben nicht nach Hause, sondern direkt zur Nationalmannschaft, dann geht es schon wieder weiter ins nächste Quali-Spiel oder Freundschaftsspiel oder zur Weltmeisterschaft, bist da wieder unterwegs. Deshalb die Zwänge, die dort für jede Einzelne herrschen, die sind ganz normal auf dem Niveau und wir müssen eben schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Für mich war es eben wichtig, in jeder Einheit mit einem klaren Ziel vorzugehen. Wenn die Spielerinnen oder wenn die Mannschaft zusammen war, dann war es wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben nicht so viel Zeit, wir können nichts verplempern, sondern wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute im Training einfach das Maximale rausholen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Und deshalb ist diese Entwicklung der Mannschaft auch eine positive. Zudem eben die individuelle Entwicklung treiben die Spielerinnen selber voran, inklusive die Zusammenarbeit mit ihren jeweiligen Home-Trainern. Also das ist ja, es muss gemeinsam gehen. Sobald es gegeneinander geht, glaube ich, ist alles zum Scheitern fort.
Deutschland ist Ausrichter der Handballfrauen-WM 2025. Was bedeutet das für euch?
Ja, das ist natürlich ein Riesenziel. Also ich glaube, so diese letzte, wer noch nicht gedacht hat, dass es super wird, der wurde jetzt in Neu-Ulm, glaube ich, endgültig dann umgebogen. Das war unfassbar. Also hatte ich so bei den Länderspielen in Deutschland noch nicht erlebt. Es war eigentlich immer in Deutschland super zu spielen, waren immer genügend Zuschauer da, aber was da jetzt in Neu-Ulm in der Ratiopharm Arena ablief, das war schon sehr geil. Also das war nicht nur schauen, sondern wirklich unterstützen. Und ich hatte so das Gefühl, dass alle, die da hinkamen, das Ziel hatten, die Mannschaft auch nach Paris zu treiben. Und entsprechend hoffe ich, dass es 25 dann auch so sein wird, dass wir eben Zuschauer und Supporter haben, die dann versuchen, dort Richtung Halbfinale uns zu drücken.
Wir wissen ja nach der Handball-EM jetzt der Männer, sowas funktioniert in Deutschland, weil das Publikum in Deutschland begeisterungsfähig ist. Nicht nur, wenn die deutsche Mannschaft spielt, sondern auch, wenn andere Nationen spielen. Na klar, auf der einen Seite hat man mit Sicherheit ein großes Ziel, was das Ergebnis angeht. Aber wir reden ja auch immer über das Thema Sichtbarkeit des Frauenhandballs und. Welche Erwartungshaltung hast du mit diesem Turnier, dass der Frauenhandball eine bessere Positionierung bekommt, auch gerade was das mediale Thema angeht?
Ich hoffe, dass das jetzt so schrittweise besser wird. Durch die Qualifikation für die Olympischen Spiele kommen wir jetzt einfach auf eine andere Plattform. Das wird anders wahrgenommen. Es ist so, dass der Frauenhandball sich derzeit wirklich in so einer Community bewegt, aus der du schwer rauskommst. Also du dadurch, dass es eben nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, dass die Medien eben noch nicht so aufgesprungen sind, bleibt niemand hängen, der mal so zufällig vorbeiguckt, sondern wenn du da zum Handball gehst, gehst du gezielt dorthin. Also das sind schon Mädchen und Familien, die Handballtradition haben und die gehen dahin. Aber neue begeisternde Leute zu gewinnen, das kriegst du eben nur hin, wenn du auf eine andere Plattform kommst. Und das ist uns jetzt gelungen über die Olympischen Spiele. Deshalb hoffe ich auch, dass wir dort eben erfolgreich sind und uns gut präsentieren, jetzt mal ganz unabhängig vom Ergebnis, sondern dass einfach da möglichst viele, die bisher nicht mit Frauenhandball zu tun hatten, einfach sagen, wow, geile Truppe, super Handball, sehr, sehr viele Emotionen, ich probiere das auch mal, ich unterstütze die oder ich fange selber an mit der Sportart, dass wir diesen Weg jetzt über die Olympischen Spiele gehen und dass dann eben im nächsten Jahr mit der Weltmeisterschaft einfach die Plattform da ist, wo man dann weiterarbeiten kann, sodass das kontinuierlich so Stück für Stück einfach besser wird, wovon dann auch hoffentlich Vereine profitieren mit mehr Zuschauern, mit eventuellen Sponsoren, die da aufspringen. Also das ist so eine Leiter, die wir langsam hochgehen.
Der einfachste Weg ist natürlich immer über einen sportlichen Erfolg.
Ich wollte es nicht sagen.
Ja, das ist ja immer leicht und einfach gesprochen, das wissen wir auch.
Super Idee.
Ja, genau. Markus, das ist doch ganz einfach, wir müssen nur erfolgreicher sein. Gibt es darüber hinaus, Maßnahmen, Projekte, um diese WM zu bewerben oder die Hallen einfach in der Hinsicht voller zu machen, also unabhängig vom sportlichen Erfolg?
Ja, ich denke, dass der DHB natürlich jetzt über sehr, sehr viel Erfahrung auch verfügt. Also das Jahrzehnt des Handballs. Wir hatten jetzt im Januar die Männer in Deutschland. Wenn man da gesehen hat, was da los war, dann wurde das ja auch erst, du musst das erstmal so hinstellen, also organisieren. Und das ist unfassbar viel Arbeit und auch Top-Arbeit. Und dann muss man auch noch sagen, on top wurde dann das Männer-Olympia-Quali-Turnier in Hannover ausgerichtet. Jetzt wurde das Frauenturnier in Neu-Ulm ausgerichtet. Also der Deutsche Handballbund leistet da mit allem unfassbare Arbeit. Wenn man sieht, wie reibungslos das alles funktioniert und wie viele Menschen da begeistert wurden, da bin ich wirklich auch guter Dinge, dass das Richtung 25 jetzt, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind, dass es dann losgeht, Stück für Stück dahin schon zu arbeiten, um dort eben dann mal im Dezember so ein Event schon vor den Männern nochmal zu haben, damit das dann über Weihnachten, über Silvester so weitergeht, dass dann diese Euphorie auch in den Januar geht.
Du hast ja Männer und Frauen trainiert. Was sind denn die Unterschiede?
Also vom Trainingsumfang muss ich sagen, habe ich in Badingen bei meiner letzten Bundesliga-Station der Männer, wir hatten den gleichen Umfang. Also in Bietigheim, als ich dort angefangen habe, ging das genauso in dem Rhythmus weiter. Also die Spielerinnen investieren genauso viel Zeit wie ihre männlichen Pendants in der Bundesliga. Also da ist das auch, vor allem eben in Mannschaften wie Bietigheim ist das vom Umfang her, vom Aufwand her genau das Gleiche, wie es eben in der Männerbundesliga ist. Ansonsten ist es in meiner Wahrnehmung auch so, dass es jetzt taktisch nicht große Unterschiede geben sollte. Also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei und ich habe natürlich versucht, solche Elemente, die im Männerhandball eben schon fix sind, seit langen Jahren, die habe ich so versucht, auch im Bietigheim umzusetzen. Also wenn man dann zum Beispiel in der Defensivausrichtung schaut, sehr antizipatives Spiel, auch Zweikämpfe mal außerhalb von 9 Metern, Passwege attackieren, Fallen stellen, das sind alles Sachen, die glaube ich, jetzt geschlechtsunabhängig sind. Also das kannst du in jeder Mannschaft machen. Du musst halt trainieren. Es muss jedem klar sein, was der Job ist. Und dann versucht man das mal zu machen. Athletische Bereiche ist natürlich schon unterschiedlich, was einfach die Dynamik angeht. Raumgewinn mit einem Schritt, das sind einfach Sachen, die sind im männlichen Bereich eben mehr, also größer. Und du musst schon bei so Dingen wie zum Beispiel in der 2-2-Kooperation, musst du schon überlegen, wie komme ich in den Raum, wenn Daniel Narcisse war bei euch, der ist mit einem Schritt zur Seite, hat ja mal ein paar Meter überwunden. Sowas haben wir im weiblichen Bereich jetzt nicht, aber dann muss man eben dort in diesen kleinen Dingen das entsprechend den Fähigkeiten anpassen. Und ansonsten ist es eigentlich, also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zwischen dem, was ich früher gemacht habe und was ich jetzt mache. Natürlich muss man auf Dinge wie Ansprache, Aggressivität oder so genau in jeder Gruppe sich anpassen. Aber ich glaube, dass das im männlichen Bereich ja auch so ist, wenn ich 14 oder 16 Spieler habe, da kriege ich auch nicht jeden dadurch, dass ich ihn anföhne jeden Tag. Das kann mal passieren, aber das ist ja auch nicht so, dass da jeder drauf anspringt. Deshalb muss man, glaube ich, als Trainer einfach schauen, wer reagiert wie.
Also ich finde, dass im Frauenbereich, was Krafttraining anbetrifft, auf jeden Fall eine Weiterentwicklung ist. Also ich sehe das ja fast schon, dass da ein bisschen mehr gemacht wird wie im Männerbereich.
Habe ich jetzt nicht gesagt.
Das habe ich gesagt jetzt, ja.
Ja, nee, also das ist wirklich so. Wir haben, wenn wir Lehrgänge zum Beispiel haben, dann mit Dr. Simon Oberkamp, unser Athletik-Bundestrainer, der hat auch eine Riesenfreude dran, wie vielfältig er mit den Spielerinnen arbeiten kann. Also das ist einfach die Bereitschaft, dort alles zu investieren, dass die eigentlich immer da ist. Ja, und natürlich wuchten Frauen nicht so viel Kilo in die Höhe, wie das Männer tun, aber alles, was man, wenn man so sieht, am Aktivierungstraining am Vormittag, da geht es in den Kraftraum, dann wird da genauso gearbeitet. Ich glaube, dass das auch da kein Unterschied männlich-weiblich zu sehen ist, sondern dass darauf viel Wert gelegt wird. Und wichtig wäre eben, dass das schon früh anfängt, dass einfach diese Basis an Athletik, die Mädchen im jungen Alter eben schon holen, dass wir die optimieren.
Wo siehst du die Unterschiede, was das Thema Akribie angeht, also professionelles Denken, auch Umgang miteinander vielleicht, der Umgang mit Erfolg und Niederlage? Da hast du ja auch Erfahrung aus beiden Bereichen. Was kannst du uns da erzählen?
Also akribisch arbeiten alle Teams, also die Spielerinnen, die ich jetzt betreut habe, da habe ich wirklich oder betreut habe und jetzt auch mit der Nationalmannschaft betreue, die sind sehr, sehr akribisch, wollen viel wissen, schauen selbstständig Video, nehmen Inputs, die vom Trainerteam kommen, sehr bereitwillig auch auf und bereiten sich sehr, sehr gut vor. Das ist, glaube ich, wichtig. Was so in meiner Wahrnehmung jetzt ist, man spricht mehr über diese Dinge. Also man nimmt ein Team mit, wir stellen Ideen vor und sagen, hey, pass auf, wir haben das und das jetzt wahrgenommen, wir wollen das so und so lösen. Solche Prozesse sind, glaube ich, wichtig. Habe ich das Gefühl, dass da ein bisschen genauer eben hingeschaut wird. Bei einer Männermannschaft ist es oft so, die gehen dann raus und probieren das einfach und machen das. Und wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Also dann macht man halt das Nächste. Der Umgang mit Misserfolgen, der scheint mir schon ein bisschen unterschiedlich zu sein. Natürlich auch nicht bei jeder Spielerin. Aber so ist es wahrscheinlich auch im männlichen Bereich nicht bei jedem Mann gleich. Aber so dieses Abhaken von Fehlern, das ist etwas, was im männlichen Bereich in meiner Wahrnehmung, also ist immer nur meine Wahrnehmung, deutlich schneller oder abläuft, als es im weiblichen Bereich.
Also sind Frauen emotionaler, kann man da sagen, dass sie dann mit einer Niederlage da ein bisschen länger dran arbeiten?
Ja, ich glaube so dieses Abpuffern, dieses Wegschieben auf andere, das passiert, glaube ich, im männlichen Bereich schneller. Ja, also, dass man sagt, naja, okay.
Die anderen waren schuld, ne? Fehler.
Ja, irgendwie, ja.
Ich hab das richtig immer, die anderen waren schuld.
Ja, ich glaube, das Gesetz kenne ich auch irgendwie. Naja, also, dass die Auseinandersetzung mit einem Fehler, der eben passiert auf dem Spielfeld, ist ja ganz normal, dass das eben schon sehr genau genommen wird und dass sie lange drüber nachdenken, wo ich oft denke, ja, weg, nächste Aktion, nächste Chance, denk nicht drüber nach, was da war. Also das ist etwas, was ich aber, da weiß ich auch nicht, ob das unbedingt jetzt nur geschlechtsspezifisch ist oder ob das auch so ein bisschen ein Generationenthema ist. Also müsstet ihr vielleicht mal eure erfahrenen Trainerkollegen eben auch fragen, ob sich das in den letzten 20 Jahren nochmal verändert hat aufgrund der Sozialisation der Kinder. Also es kann ja auch sein, dass es an denen liegt und weniger jetzt ein geschlechtsspezifisches Thema ist.
Also ich habe das Gefühl, dass Frauen ein bisschen offener für neue Dinge sind. Wenn ich jetzt höre Aktivierungstraining, hieß es bei den Männern immer, wie Aktivierung, schmeißen Fußball rein, dann aktivieren genau. Wir uns. Das
ist die beste Aktivierung.
Da brauchen wir jetzt nicht noch hier uns dehnen und die Körperteile uns warm machen, sondern schmeißen Fußball rein und das reicht uns schon.
Nein, das ist schon, also es ist, das ist wirklich etwas, was man super, super positiv hervorheben kann. Du kannst, es wird alles versucht, es wird alles gemacht, es wird immer versucht, das Maximale rauszuholen. Also ich bin ja eingestiegen nach der Corona-Zeit in Bietigheim und da war es auch so, dass natürlich man langsam rein wollte. Also du kannst ja, wenn du so lange nicht in der Halle warst, musst du das Stück für Stück machen. Und in der ersten Trainingseinheit hat es schon geknallt ohne Ende. Und sodass ich eben wirklich auch schon bremsen musste und gesagt, hey Leute, passt auf, wir haben jetzt eine lange handballfreie Zeit hinter uns. Lasst uns erstmal das Stück für Stück angehen. Also du triffst immer auf eine Trainingsgruppe, die mega motiviert ist und die wirklich immer 100% gibt, egal was es ist. Und da habe ich so das Gefühl, das ist eigentlich so ein durchgängiges, positives Herangehen an die Handballerei.
Markus, ab nächste Saison soll die Frauen-Bundesliga verkleinert werden. Was sind da die Gründe? Hat das sportliche oder finanzielle Gründe?
Es wird im nächsten Jahr auch diese Playoff-Struktur geben. Mhm. Ich glaube, dass das eben auch ein Format ist, das man angehen kann und soll. Einfach zu schauen, wie kriegen wir die Anzahl der wirklichen Highlight-Spiele höher, also wo es um was geht, wo es eben so Do-or-Die-Situationen gibt, wo man öfter Crunch-Time-Situationen eben hat, wo auch wirklich dann eben diese Cleverness, diese Coolness, diese Crunch-Time-Momente anzugehen, eben entwickelt wird. Und das soll im nächsten Jahr starten. Und ich freue mich auf ein neues Format. Ich denke, dass es natürlich immer Dinge gibt, die man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann und soll. Aber ich glaube, dass das schon ein Weg ist, um eben das Ganze ein bisschen enger aneinander zu bringen. Ja, also es ist ja auch so, dass jetzt in den letzten Jahren die deutsche Meisterschaft recht schnell und mit großem Abstand eben entschieden wurde. Also selber in Bietigheim, glaube ich, ein Jahr lang oder fast 2 Jahre lang kein Spiel verloren. Sowohl national als auch international.
Ja, das ist ja ein arroganter Sack, echt.
Ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber Ergebnisse, die jetzt permanent plus 10 sind oder noch höher, Pokalspiele, die in den Viertelfinale mit, ich weiß nicht, über 50 zu knapp über 20 ausgehen, das ist natürlich jetzt nicht das, was die Spielerinnen besser macht, sondern besser werden sie, wenn sie möglichst häufig so entscheidende Momente eben erleben, wenn man über Routinen in solchen Situationen kommt. Und ich hoffe, dass das eben die Anzahl der Momente, die eben so ausgehen in einem Spiel, einfach erhöht wird.
Wie läuft die Playoff ab? Also die ersten 8 gegeneinander oder wie ist das angedacht?
Jetzt erwischte mich. Das kann ich dir jetzt noch gar keine genaue Platzierung sagen. Damit habe ich mich jetzt echt noch nicht beschäftigt, tut mir leid, muss ich gestehen. Aber an sich ist es dann so Vorbilder, wie es dann eben auch in Dänemark hat, wo diese Playoff-Tradition eben schon sehr lange eben vorherrscht. Muss man eben schauen, wie man die Grundrunde auch attraktiv macht. Also zum Beispiel, dass der Erste dann einen internationalen Startplatz schon mal bekommt. Also solche Dinge werden sich entwickeln und ich hoffe, dass wir da eben auch dann auf ein möglichst enges Niveau eben kommen.
Du hast ja selber auch erste und zweite Bundesliga gespielt. Wer war in diesem gesamten Zeitraum so für dich die Trainer, die dich am meisten geprägt haben?
Ich bin ja ein Südkind. Also,
das wissen wir. Wir wollten jetzt den Namen Rolf Prag nicht nennen, aber wir wissen, dass...
Also ich hatte nicht so viele Trainer. Klar, mit Kurt Reusch, der hier im Süden eine absolute Legende ist, der mich von der Jugend auf begleitet hat, dann über Rolf Mack, der natürlich einen Mega-Input gegeben hat. Ich habe bei ihm studiert, ich habe bei ihm gespielt, habe nachher Mannschaften übernommen, die er vorher hatte. Also das ist natürlich der Name, der ganz eng eben an meine eigene Vita geprägt ist und mit Eki Notdorf dann auch noch einen Trainerkollegen und ehemaligen Trainer, der eben dann auch noch seine Spuren hinterlassen hat. Also viel mehr waren es nicht. Also von dem her glaube ich, habe ich dort von allen dreien, die mich im aktiven Bereich eben begleitet haben, sehr, sehr viel mitgenommen und hat mir Gedanken über das gemacht, was gut war und was ich vielleicht anders machen würde. Und das, was jetzt rausgekommen ist, welchen Anteil wer dann hat, das glaube ich, müssen dann nicht andere beurteilen.
Also Rolf war ja wirklich jemand, der sich sehr intensiv mit dem Handballsport auseinandergesetzt hat, dort auch, ich sag mal, in einigen Ansätzen auch stark polarisiert hat. Gibt es hier eine Anekdote, die du uns vielleicht preisgeben möchtest aus seiner oder aus eurer gemeinsamen Zeit?
Ich war 9 Jahre bei ihm, also wirklich quasi 9 Jahre jeden Tag mit ihm zu tun gehabt. Und was wirklich mir immer wieder jetzt auffällt, ist, dass ich Dinge raushaue im Training, Situationen, die ich früher, wo ich dachte, Mann, muss das sein? Also musst du das jetzt sagen in dem Moment? Und jetzt aber im Alter doch auch erkenne, dass da eben sehr, sehr viel Wahres dran ist. Also Dinge, die man da hat. Und ich glaube, die Geschichten, die Rolf so geprägt haben, die können jeden Abend belustigen. Also wenn du jetzt irgendwo mal zusammensitzt, es sind ehemalige Handballer, die bei ihm waren, du endest immer dort. Also da gibt es überhaupt, das ist so wie...
Hast du eine Geschichte, die passt, um sie medial einer breiten Öffentlichkeit darzulegen?
Oh, oh.
Ja, oh, oh, ich weiß.
Also jetzt zu mir persönlich zum Beispiel, das ist auch was mir noch einfällt. Ich wollte den Verein wechseln, weil ich bei ihm in Göppingen nicht zum Zug kam und konnte dann nach Pfullingen wechseln zu Kurt Reusch. Und dann habe ich ihn gefragt, wie es denn aussieht, ob ich im nächsten Jahr eine Chance habe, in den Bundesliga-Kader eben fest integriert zu werden. Und dann sagt er knallhart, solange du von 9 Metern ohne Gegner nicht 10 von 10 machst, brauchst du da dran das Ding. Und dann dachte ich so, ja, okay, war jetzt nicht das, was ich hören wollte, aber im Endeffekt hat er recht gehabt. Ja. Also ich war noch nicht weit genug und das war natürlich eine harte Aussage. Aber recht hat er gehabt in dem Moment und der längere Weg war dann der bessere. Und ich kann mich noch daran erinnern, die erste Autofahrt von der Uni mit dem Cabrio nach Göppingen sind wir damals gefahren. Das war auch spektakulär. Also rauchend, die ganze Zeit mit mir face-to-face sprechend, aber trotzdem deutlich über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Da brauchst du schon gute Nerven, aber das scheint ja, war ja, glaube ich, bei ihm so ein durchgängiges Ding, dass er das immer gerne gemacht hat.
Ja, wir haben ja auch häufiger gegeneinander gespielt, damals noch in der 2. Liga. Pfullingen gegen Östringen, das weiß ich noch.
Östringen, genau, ja.
Ja, das war, glaube ich, das eine Jahr, als Pfullingen aufgestiegen ist, da hatten wir das Entscheidungsspiel im Harris in St. Leon und bin ich ein bisschen verzweifelt, aber ich wusste nicht, dass ihr Videostudium macht und wir nicht.
Kannst du dich an die Spiele erinnern? Was hast du für Erinnerungen an die Zeit?
Also die Fights gegen Östringen, die waren unfassbar. Also das war immer wirklich sehr emotional. Ich kann mich jetzt hier auch noch daran erinnern, das war, glaube ich, deine erste Saison, als du da dabei warst. Das war noch mit Uli Schubler und da sind wir, glaube ich, sogar im Kabinengang noch ein bisschen aneinander geraten.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Zur Halbzeit.
Also, da war ich noch wild.
Sondern alle, also das war ja, es ging ja wirklich immer drum, wer geht nach oben. Also es war ja durchgängig immer so ähnliche, damals ähnliche Tabellenränge noch mit den Rhein-Neckar-Löwen, die dann enteilt sind, war es natürlich dann anders, aber mit Östringen, mit Schuppi und mit dir, es waren schon immer heiße Fights.
Ja, vor allem, wir haben ein Spiel gehabt in St. Leon und ging dann, glaube ich, um den Aufstieg.
Genau.
Dann seid ihr hochgegangen und wir wurden Zweiter, haben dann Relegation gespielt gegen Wilhelmshaven und dort verloren. Ja. Und da hatten wir, glaube ich, auch keine Chance. Ja, wie gesagt, ihr habt Videostudium gemacht und ihr habt Rolf Brack gehabt und wir haben einfach gespielt.
Spielhandball.
Ja, genau, das ist das beste Beispiel. Spielhandball. Ja. Markus, rückblickend vielleicht auch deine Karriere, jetzt bist du Trainer. Hättest du irgendwas in irgendeinem Punkt anders gemacht, zurückblickend, oder bist du mit dem Werdegang, was den Handball angeht, mit deiner Karriere angeht, zufrieden?
Ja, ich bin natürlich super zufrieden. Was mir sehr, sehr viel gibt, ist diese Vielseitigkeit. Also ich war jetzt schon in so vielen Bereichen unterwegs. Habe selber professionell gespielt, durfte 4 Jahre in der ersten Liga mit Pfullingen unterwegs sein, bin dann in den Trainerjob gegangen, habe da von der 2. Liga, 1. Liga männlich, dann nur Jugend, also dann habe ich ja 4 Jahre nichts gemacht im Leistungsbereich oder im professionellen Bereich, sondern habe nur Jugend trainiert. Bin jetzt bei den Frauen dann eingestiegen, habe also auch diese Seite des Handballs jetzt kennengelernt und das macht mir echt viel Freude, dass ich eben die Verschiedenartigkeit und doch trotzdem die Gleichartigkeit der Handballszene eben jetzt selber erleben darf. Das ist super. Was ich so im Nachhinein wirklich gerne mal gemacht hätte, wäre einfach einen Schritt ins Ausland, um eine andere Kultur lernen zu können, eine andere Sprache beherrschen zu können. Also das, Das war mal Thema, aber dann habe ich doch kalte Füße bekommen und bin dann doch in Pfullingen geblieben. Auf der anderen Seite.
Wo hättest du hingehen können?
Schweiz, bestimmt.
Nee, das war nichts Finales, aber mein erstes Bundesliga-Jahr, das lief, niemand weiß warum, aber das lief unfassbar gut. Also da habe ich echt im Nachhinein wahrscheinlich sogar überperformt und habe dann eben mal auch versucht, einfach mal Kontakte nach Frankreich zu kriegen, um einfach mal zu schauen. Französisch war in der Schule zwar nicht top, aber da dachte ich, naja, das wäre geil, wenn du das lernen könntest. Oder nach Spanien zu gehen, also gar nicht, um jetzt nur den Handball nach vorne zu pushen, sondern einfach, um was anderes zu lernen. Ja? Und das habe ich dann nicht gemacht und habe dann eher den schwäbisch sicheren Weg gewählt und bin in Pfullingen geblieben und habe mein Referendariat daneben gemacht, nebenher. Und von dem her ist es jetzt auch gut, weil jetzt habe ich dann, dadurch, dass ich das alles fertig habe und ja auch als Lehrer gearbeitet habe, habe ich ja irgendwie auch Sicherheit, bin nicht abhängig vom Handball allein, sondern habe dann auch die Möglichkeit, wieder was anderes nochmal zu machen, was mir auch saumäßig viel Spaß macht. Also von dem her ist alles gut, so wie es gekommen ist. Das Einzige, wo ich sage, das hätte ich mal noch gerne erlebt, wäre einfach Leben im Ausland, andere Kultur, andere Sprache.
Mal ein Blick auf den Männerbereich. Wie siehst du den Männerhandball aktuell?
Ja, ich schaue natürlich unfassbar viel. Also hier läuft eigentlich rund um die Uhr dein. Also das muss man schon sagen. Bin auch immer wieder in den Hallen unterwegs. Freue mich, wenn ich da dann auch mal noch ganz nah ran darf. Das ist schon super. Ich orientiere mich auch daran. Also ich orientiere mich am Männerhandball. Und gucke dann auch immer wieder, dass ich, wenn ich Kleinigkeiten finde, dass ich die schneide, dass ich die auch mitnehme zu Lehrgängen, dass ich das Spielerinnen auch schicke und sage, schau mal hier, Verhaltensweise bei der und der taktischen Ausrichtung, die wir auch spielen, guck mal die Variation noch an, ist es was, können wir daran arbeiten, also wir arbeiten schon auch mit diesen Vorbildern und es ist halt einfach die beste Liga der Welt, die besten Spieler spielen in Deutschland und warum soll man sich daran nicht orientieren?
Also jetzt hat sich die Entwicklung vom Handball, als wir gespielt haben, zu jetzt, ja, war ja ein riesengroßer Schritt, aber hast du die Entwicklung auch beim Frauenhandball gemerkt, als jetzt mit der schnellen Mitte, dass es noch schneller wurde oder dass die Spielertypen sich verändert haben?
Ich glaube, das ist ein bisschen verzögert. Also das kommt jetzt Stück für Stück. Also die Bereiche, die im Männerhandball eben schon länger dabei sind, die etablieren sich im weiblichen Bereich jetzt auch. Also mein Lieblingsbeispiel ist dann einfach immer dieses Defensivverhalten, einfach mehr in Räumen zu arbeiten, aktiver zu arbeiten. Das kommt jetzt so Stück für Stück. Und ich glaube, das wird dann eben auch wieder die Entwicklung so für die einzelne Spielerin beeinflussen. Wenn eben die Abwehrreihen aktiver und offensiver sind, dann ist es eben wichtig, dass ich quirlig bin, dass ich schnell bin, dass ich ein gutes 1-gegen-1 habe, dass ich auch Entscheidungen unter Druck eben fällen kann. Und solange Defensivreihen klassisch hinten stehen und die 7 Meter nicht verlassen. Solange sind andere Sachen gefragt. Und wenn man aber den internationalen Frauenhandball anschaut, dann kommt diese Entwicklung hin zu diesen 1-1-Situationen und dem noch mehr Tempo. Das kommt so Stück für Stück und orientiert sich eben, glaube ich, einfach an der Gesamtentwicklung.
Aber trainierst du auch mehr 1-1 als früher?
Ja, eigentlich, also wie gesagt, ich kenne es ja nur so. Also ich habe ja das so übernommen und hatte das ja in Balingen und in Neuhausen dann auch auf Erstliganiveau mit meinen Spielerinnen, meinen Spielern, Entschuldigung, die hatten das ja auch schon verinnerlicht und entsprechend ist das nicht verändert. Aber wenn man jetzt schaut, was man im Jugendbereich eben machen sollte und das sind eben die Grundlagen, also dass man guckt, was muss oben eine Spielerin, wenn sie auf Bundesliga oder sogar auf Champions League Niveau, wenn sie dort agieren will, was muss sie können? Mhm. Ja, und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man sich dessen auch bewusst wird und entsprechend auch ausbildet. Und das ist ja inzwischen so diese klassischen, der oder die kann nur eines, das wird ja immer weniger. Es sind ja einfach jetzt schon in vielen Bereichen Spielerinnen und Spieler, die so flexibel sind, die ganz oben eben ankommen. Deshalb ist der wichtigste Schritt, glaube ich, einfach das runter zu transportieren in den Jugendbereich, um dort eben die Grundlagen zu legen.
Aber jetzt haben wir häufiger schon über das Ausbildungskonzept gesprochen. Denkst du, dass es bald eine Veränderung gibt, der DHB-Ausbildungskonzept im Jugendbereich?
Ich glaube, wir haben mit der RTK wirklich Leitlinien, mit denen man sehr, sehr gut arbeiten kann. Und das sind Orientierungen, die sich auch bewährt haben, die auch zeigen, was im jeweiligen Alter oder in der jeweiligen Ausbildungsstufe eben gemacht werden soll. Und dann geht es, glaube ich, einfach darum, dass jeder Trainer oder jede Trainerin sich mit diesen Dingen auseinandersetzt und dann sieht, was ist mit meiner Trainingsgruppe. Und das Wichtigste, glaube ich, ist dann einfach das, dass man kontinuierlich und auch mit einer gewissen Trainingsumfang, mit einem gewissen Trainingsumfang dann einfach von unten anfängt und damit eben die Spielerinnen und Spieler ausbildet. Aber wir haben die Möglichkeiten, wir haben Material. Also ich bin Fan von der RTK, die nehme ich als Grundlage und schaue dann, was ich dann noch mit meinem Kopf oder mit dem, was ich weiß über Handball, was ich da noch dazu packen kann und dann kann ich gut ausbilden.
Aber förderst du jetzt im Jugendbereich, zum Beispiel bei einer 1-5-Deckung, da förderst du ja nur das mehr, dass die gute Spieler 1-1 gehen und nicht, dass die komplette Mannschaft da im Spielbetrieb eingebunden ist. Dann schießt ein Spieler 15 Tore oder eine Spielerin und das ist gut. Ja nicht das Ziel, dass ein Spieler da ausgebildet wird, sondern soll quasi die ganze Mannschaft ausgebildet werden. Und wenn man da eher sich in 6-0 oder 5-1 oder 3-3 oder 3-2-1 zurückzieht, ist doch viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten für die ganze Mannschaft gegeben.
Also ich glaube, man muss immer noch sehen, was passiert im Training und was passiert im Spiel. Also ganz praktisches Beispiel. Ich habe hier mit Axel Kromer zusammen unsere Kinder trainiert, von der E-Jugend bis zur C-Jugend. Und da war es auch so, dass wir eben diese Vielfältigkeit auch ins Training integriert haben. Also wir haben, auch wenn es im Spiel nicht vorkam, also war jetzt hier die Diskussion über Schlagwurf, ja, nein, dass wir mit unseren Kids in den Trainingseinheiten natürlich an Schlagwürfen gearbeitet haben, auch wenn das im Spielbetrieb dann nicht so in der Form vorkam durch die offensive Verteidigung. Aber trotzdem haben wir diese Elemente integriert. Wir haben Passvariationen integriert. Also das schließt ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also du musst es vielfältig machen und das liegt eben dann wieder am Trainer, dass es macht. Und diese Kleingruppenkooperation, die wird ja nachher dann entscheiden. Ich muss gut sein individuell und dann eben die Entscheidung treffen. Kreuzen parallel, Ball an Kreis, das sind eben so Sachen und das kannst du im Training ja hinstellen. Also glaube ich, wichtig ist, dass die Kids diese Umfänge bekommen und dass sie in diesen verschiedenen Bereichen eben auch trainiert werden.
Markus, vielen Dank für deine Ausführung, dass wir so intensiv in die Details gehen konnten. Vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken dir die Daumen. Für die Olympiade werden das natürlich beobachten und für die weiteren Turniere. Von daher von unserer Seite nochmal vielen Dank und viel Erfolg und viel Spaß bei den Turnieren.
Vielen Dank euch und toi 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 für euch weiterhin. Transportiert Handball ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Gut.
Vielen Dank. Gute Zeit. Danke. Tschüss.
Bis dann. Ciao.